Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage Podcast bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke, damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Yannick diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig, wie zu Beginn der Corona-Zeit, weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, so wie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Advantage, Folge 35.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Folge 35 des Advantage Podcasts. Diese Woche mal wieder eine Sonderfolge zur Weltrangliste. Aber nicht zur normalen Weltrangliste, sondern wie ihr eingefleischten Tennisfans natürlich wisst, zur momentanen besonderen Corona-Situation der Weltrangliste. Und dazu habe ich mir zwei Spieler heute eingeladen aus unterschiedlichen Ranking-Positionen, die ihr bereits aus langen Karriere-Interviews kennt. Zum einen Dominik Köpfer, der in Folge 2 ganz lange zu Gast war, der in den Top 100 sich mittlerweile etabliert hat und der auf andere Art und Weise von diesen Änderungen und Erweiterungen der momentanen Weltrangliste profitiert. Und Daniel Masur, der immer zwischen Platz 200 und 250 momentan steht und der vielleicht ein paar mehr Nachteile von dieser Situation momentan hat. Und über diese Vor- und Nachteile möchten wir heute reden, beziehungsweise haben wir geredet. Aber um euch ein paar Hilfestellungen zu geben, ist das hier ein kleines Intro, in dem ich mal genau erkläre, wie die Situation der Herrenweltrangliste sich momentan darstellt. Es ist ja so, dass diese Weltrangliste bereits seit der Corona-Wiederaufnahme im August 2020 so läuft, dass Ergebnisse aus dem Vorjahr zu 100% auch in die Weltrangliste mit reingezählt haben und dann bei den weiteren, bei denen die ausgefallen sind und bei den weiteren Turnieren dann jeweils das bessere Resultat gezählt hat und dass deswegen es schon relativ schwer war, dass Spieler, die jetzt gerade nach oben kommen, also besser werden, auch weiter nach oben in der Weltrangliste kommen und dass Spieler, die viel verlieren, trotzdem noch lange in den Top 100 gesichert sind. Jetzt ist es so, dass die ATP wohl auch auf Spielerdruck, was ich so gehört habe, am 3. März nochmal ein, wie sie es nennen, Support-Package herausgegeben haben. Das beinhaltet nicht nur Informationen und weitere Änderungen zum Ranking-System, sondern auch zum Preisgeld und zur Sicherheit der Spieler. Ich fange mal beim Thema Preisgeld an. In dieser Pressemitteilung, die da rauskam, wurde bekannt gegeben, dass das Preisgeld bis August bei ATP-Turnieren 250 und 500 angehoben wird um bis zu 80% und 60% und dass dazu 5,2 Millionen US-Dollar benutzt werden als eine Art Umverteilung. Nämlich die Top 12 Spieler verzichten am Ende des Jahres auf Teile ihres Bonus und dieses Geld wird praktisch benutzt, um in den frühen Runden bei den 250er und 500er Turnieren höheres Preisgeld auszuschütten und der ATP-Chef Gaudenzi, der Italiener, der noch relativ frisch im Amt ist, wird zitiert mit den Worten, wir wollen so vielen Spielern finanziell helfen wie möglich. Das betrifft aber natürlich auch nur die Spieler, die es regelmäßig auf 250er Niveau schaffen. Über die Sachen, die die Spieler darunter betreffen, habe ich dann auch mit Daniel Masur gesprochen. Das könnt ihr gleich nachhören. Dann kommen wir zum eigentlichen Problem, dem Ranking-System, dem Ranking Best of. Das wurde jetzt am 3. März verlängert, bis einschließlich dem Turnier in Toronto am 9. August. Es wird so laufen, dass die Turnierergebnisse zwischen dem 4. März und dem 5. August von 2019, die in 2020 nicht gespielt wurden, diese Turnierergebnisse werden um 52 Wochen verlängert und mit 50% gewertet. Das heißt, Spieler können auf ihre Ergebnisse in diesem Zeitraum von 2019 zurückgreifen, aber sie bekommen nur 50% der Punkte oder das bessere Ergebnis aus den Turnieren. Also ein Beispiel, es zählt nur das bessere Ergebnis von 2019 oder 2021. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel das Turnier, das Masters-Turnier von Madrid. Ein Spieler hat entweder die Möglichkeit, 50% der Weltranglistenpunkte von 2019 in die Weltrangliste einfließen zu lassen oder 100% der Punkte von dem Turnier, wenn es 2021 stattfindet. Hängt natürlich davon ab, wie gut der jeweilige Spieler spielt. Ihr seht also, ein bisschen Mathematik ist heute Grundkurs Mathe gefordert. Ich versuche es aber euch so gut wie möglich darzulegen. Was ist aber mit den Events, die trotz Corona-Pandemie in 2020 stattgefunden haben? Ich nenne hier zum Beispiel mal die Turniere in Hamburg, in Rom, die French Open in Paris und zum Beispiel Kitzbühel. Die zählen ebenfalls in diese plus 52-Wochen-Regelung mit 50% aus dem Jahr 2020 oder 100% aus diesem Jahr 2021, ebenfalls je nachdem, ob er letztes Jahr oder dieses Jahr besser gespielt hat oder besser spielen wird. 2019 fallen die aber raus, weil sie 2020 stattgefunden haben. 2021, die Resultate zählen als alle Ergebnisse in einer Art Best of Other, nennt es die ATP. Und die Rangliste soll, sofern es die Corona-Situation ermöglicht, am 16. August zum Turnier in Amerika in Cincinnati wieder zurückkehren. Bedeutet aber auch, dass wir erst am 15. August 2022 wieder eine vollständige Weltrangliste haben, so wie wir sie alle kennen, mit dem 52-Wochen-Prinzip. Warum hat das die ATP gemacht? Diese 50%-Regelung soll Sicherheit geben den Spielern auf der Tour, dass sie sich in diesen weiterhin schwierigen Corona-Zeiten nicht auf Reisen begeben müssen, wenn sie das nicht unbedingt wollen, und damit verhindern, dass sie dann zurückfallen. Und es soll auch, also Spieler soll viermal, nee, doch, natürlich, Spieler sollen viermal die Möglichkeit erhalten, wenn sie 4 Wochen nicht gespielt haben, wieder einzusteigen. Und die ATP nennt das dann ein Covid-19 Protected Ranking. Also Beispiel, Alex Zverev würde jetzt aus Sicherheitsgründen 4 Wochen nicht spielen, würde er sein Protected Ranking von vor 4 Wochen nutzen können, um bei einem Masters-Turnier wieder zu starten, zum Beispiel. Soweit zur Weltranglistensituation. Ich hoffe, das hat euch schon etwas Aufklärung gegeben, und weitere Aufklärung gibt es jetzt gleich in den beiden Gesprächen mit Dominik Köpfer und Daniel Massur. Zum Thema Sicherheit ist noch zu sagen, dass es bislang während der Corona-Krise ja so war, dass lediglich 2 Teammitglieder die Topspieler begleiten können. Ihr wisst das ja, viele Topspieler haben normalerweise 4, 5, 6 oder sogar noch mehr Teammitglieder mit auf der Tour, um bestmöglich und professionell alles handeln zu können. Bisher waren nur 2 Möglichkeiten, Leute mitzubringen. Jetzt ist es so, dass die ATP je nach Sicherheitsstandard in dem jeweiligen Land, wo das Turnier stattfindet, ein zusätzliches Teammitglied erlaubt. Und das geht nach dem Prinzip First Come, First Serve. Das heißt, wer sich zuerst drum kümmert, organisatorisch, bekommt dann auch die zur Verfügung stehenden Plätze. Zusätzlich werden pro Turnier 10.000 Euro zur Verfügung gestellt, falls ein Spieler aufgrund von Corona in Quarantäne muss, für zusätzliche Hotelkosten, Transportkosten etc. etc. Soweit zum Intro. Ich hoffe, das hat euch schon ein bisschen Aufklärung gegeben. Jetzt ganz viel Spaß mit den Gesprächen. Das eine Gespräch mit Dominik Köpfer wurde nach Acapulco geführt. Da war das WLAN nicht so gut, genauso wie nach Italien zum Challenger, zu Daniel Massur. Also ja, seht es mir ein bisschen nach, dass die Audioverbindung von meinen Gästen heute nicht immer die beste ist. Und jetzt ganz viel Spaß bei den Gesprächen. Und mir bleibt noch zu sagen, beziehungsweise erlaubt mir noch ganz kurz an dieser Stelle zu sagen, dass der Advantage Podcast, der Tennis- und Sport-Podcast, ein hörerfinanzierter Podcast ist, dass mich knapp 50 Leute bei Patreon unterstützen, www.patreon.com/advantagepodcast. Es läuft so, dass ich jede Woche eine neue Folge rausbringe, wie ihr das gewohnt seid, 2-mal im Monat lange und ausgeruhte Interviews mit Tennisprofis, Trainern oder Funktionären. Eine Folge mit Journalisten auf Englisch, mit internationalen Tenniskollegen, und eine Sonderfolge pro Monat. Und Patreons, die mich für 5 Euro im Monat unterstützen können, bekommen diese Folge zuerst und in ganzer Länge. Und 3 Werktage später geht der Podcast dann zumeist in halber Länge oder 60% der Folge online in den freien Verkauf sozusagen bei allen Podcast-Anbietern. Und was habe ich davon? Ihr habt zumal noch davon, dass dieser Podcast werbefrei bleibt und unabhängig bleibt. Ich kann die Fragen stellen, die ich möchte. Ich bin nicht abhängig von Verbänden oder Werbekunden, die bestimmte Forderungen stellen. Zum anderen unterstützt ihr meine Arbeit als freier Journalist generell, aber auch vor allem in dieser besonderen, schwereren Zeit der Corona-Pandemie für uns Solo-Selbstständige. Aber auch, ihr unterstützt auch meine Recherchen etc. Momentan bin ich gerade an einer Doping-Recherche dran. Ich hoffe, dass ich in 10 Tagen bei einem großen Medium publiziere circa. Das ist gerade sehr viel Arbeit, deswegen kommt der Podcast diese Woche auch erst am Samstag. Genug von mir und jetzt zum dritten Mal die Ankündigung. Viel Spaß mit den beiden Gesprächen mit Dominik Köpfer und Daniel Massur.
Ja, und ich bin jetzt virtuell verbunden mit Dominik Köpfer, der sich gerade in Mexiko rumtreibt. Hallo Dominik.
Hi, servus.
Beziehungsweise guten Morgen, muss man sagen, ne? Oder, nee, 7 Stunden sind wir voraus, richtig?
Ja, noch ziemlich früh hier, aber ich bin noch an die Timezone von Argentinien gewöhnt, wo es dann jetzt schon 10 oder 9 wäre, glaube ich. 10.
Ja, du bist ziemlich weit rumgereist, kreuz und quer seit den Australian Open. Vielleicht kannst du das, ist ja eine Sonderfolge hier zu den Änderungen der Weltrangliste, aber wir können ja kurz nochmal ein bisschen Smalltalk machen und über deine persönliche Situation auch reden. Ich weiß, dass du ziemlich auf Achse warst seit den Australian Open. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz skizzieren, wie dein Reiseplan war seit dem Aus bei den Australian Open gegen Dominic Thiem in der zweiten Runde.
Ja, genau. Ich bin vor fünf Wochen eben aus Australien zurück nach Tampa geflogen. Es waren auch so, ja, so 27 Stunden, glaube ich, Reisezeit mit 2 Stops, einer in Sydney, einer in LA und dann direkt nach Tampa. Dann war ich 2-3 Tage in Tampa, ein bisschen auf Sand trainiert und dann ging es schon weiter nach Argentinien, weil ich mich entschieden habe, dieses Jahr wollte versuchen, unten die Turniere eben in Argentinien und Chile zu spielen. War nicht so ganz leicht, schwierige Bedingungen, sehr heiß, sehr schwül, natürlich viel gereist, ist auch ein 20-Stunden-Flug von Tampa nach Buenos Aires und dann weiter nach Córdoba mit 2 Stops. War nicht so ganz leicht, sich daran zu gewöhnen. Dann in der zweiten Woche lief es dann schon wieder besser, gegen Ramos Vinolas verloren, aber gutes Match gespielt. Sonst, ja, und dann ging es wieder zurück nach Tampa, auch wieder so, ja, 14 Stunden und dann ging es jetzt eben, ja, 4 Tage zu Hause gewesen. Jetzt ging es nach Acapulco und dann eben nach Miami, was natürlich nicht so weit ist von Tampa, was natürlich auf jeden Fall hilfreich ist, jetzt auch ein bisschen runterzukommen und den Körper wieder regenerieren zu lassen.
Jetzt hast du über die sportlichen Beweggründe gesprochen. Wie sieht es denn aus, beziehungsweise was war die Motivation dahinter, diese ganzen Reisestrapazen so zu bestreiten? Weil nur um Sportliche geht es ja momentan nicht.
Ja, ich habe letztes Jahr ja ganz ordentlich gespielt auf Sand. Dann waren die anderen Optionen, waren eben nach Singapur zu gehen, direkt nach den Australian Open, weil ich mich jetzt in den letzten paar Jahren nicht so wohl gefühlt habe, Indoor-Hartplatz zu spielen. Von dem her habe ich, ja, die andere Option wäre gewesen, nach Doha, Dubai zu gehen und eben 2-3 Wochen zwischen Australien und den 2 Turnieren frei zu machen und zu trainieren. Haben uns dazu entschieden, jetzt auf Sand zu spielen, weil wir eben auch nicht wussten, wie es jetzt dann weitergeht und ob viele Turniere stattfinden werden. Und es war ja auch alles relativ ungewiss. Es ist ja immer noch eigentlich, bereue ich es nicht. Es war eine Erfahrung. Viel gelernt, auch wenn es von den Resultaten vielleicht nicht so gewesen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, die Saison ist lang und es war erst mein drittes und viertes Turnier. Von dem her ist noch, die Saison ist noch lang und ich habe noch viele Chancen, es besser zu machen.
Definitiv. Du hast jetzt schon aus freien Stücken die Unsicherheiten angesprochen. Wir haben, bevor die ATP am 3. März die Änderungen verkündet hat, was mittlerweile auch wieder 9 Tage her ist, haben wir auch mal ein Hintergrundgespräch geführt, wo du mal durchblicken hast lassen, dass es nicht sehr viel Spaß macht momentan und dass auch sehr viel Unsicherheit dabei ist, die du ja gerade angesprochen hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen den Hörerinnen und Hörern erzählen, was so dich am meisten belastet, was dich so umtreibt, einfach als Mensch oder nicht nur als Tennisprofi.
Ja, in Argentinien war es relativ schwer. Ich bin alleine gereist, mein Coach hat 2 Wochen frei gehabt, da jetzt dann eben die Rest der Saison mit mir ist. Und dann in Europa geht es natürlich dann auch 2-3 Monate am Stück mit Sand und Rasen weiter. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass ich mich da allein durchkämpfe. Es war nicht so ganz leicht. Mein Spanisch ist natürlich nicht sehr gut. Das hat nicht geholfen, da die ganze Entry-Liste einfach voll mit Spanisch sprechenden Spielern war. Es ist ja nicht so leicht, in Konversationen zu kommen und auch kannte ich die Leute nicht so ganz. Dann, anderes Land natürlich, dann im Hotel. Die Hotels in Südamerika waren schon ordentliche Hotels, aber es ist natürlich alles anders, als man es in Europa oder in den USA gewohnt ist. Es war eine Umstellung. Ich war noch nie in Südamerika. Es war natürlich nicht so ganz leicht. Und dann, die Quarantäne, halt jedes Mal 24 Stunden im Zimmer zu sein. Dann selbst nach der Quarantäne ist eigentlich wie eine Quarantäne, weil du dann eben wirklich nicht das Hotel verlassen kannst. Teilweise dann eben abgegrenzten Raum hast, wo nur die Spieler essen. Und dann geht es eben auf die Anlage, dann wieder zurück ins Hotelzimmer. Und es wird halt mit der Zeit, nach einigen Wochen am Stück dann schon mühsam. Natürlich bin ich dankbar, dass wir spielen können und dass wir auch wieder reisen können und in andere Länder reisen können, in die andere Leute nicht reinkommen im Moment, da wir dann eben bei den meisten Turnieren so Waiver bekommen. Das hilft natürlich. Ist nicht so ganz leicht, da man dann auch natürlich ein bisschen Angst hat, dass man dann irgendwo in einem Land oder bei einem Turnier positiv getestet wird und dann 14 Tage allein im Zimmer ist und eingesperrt wird. Das ist natürlich auch immer im Hinterkopf. Bis jetzt ist alles gut gegangen bei mir. Ich hatte Glück so bis jetzt. Hoffe natürlich, dass es auch in den nächsten Wochen so weitergeht und dass dann hoffentlich irgendwann wieder das Leben zur Normalität zurückkehrt. Wenn jetzt dann auch die Impfungen ein bisschen vorangetrieben werden, dann hoffe ich, dass das Reisen einfach ein bisschen leichter wird.
Ganz kurz mal, um abzukommen von dem Weg, aber weil du jetzt Impfen angesprochen hast, wie sieht denn die Impfsituation bei dir persönlich aus? Also bist du im amerikanischen System drin und wann bist du da dran?
Das ist nicht so ganz leicht. Das eben hier wird es auch geregelt nach Altersgruppen und gefährdete Gruppen eben zuerst. Aber ich denke, das macht relativ guten Eindruck, wie schnell es in den USA geht, bis jetzt zumindest, finde ich. Ist natürlich nicht so ganz leicht, weil ich dann innerhalb von 4 Wochen 2-mal einen Termin haben muss und es ist nicht so einfach mit meiner Turnierplanung, da ich eben noch nicht genau weiß, wann ich wo bin und ob es dann auch wirklich hinhaut mit den Terminen. Gibt es Wartelisten, auf denen bin ich drauf, aber das macht jetzt im Moment eben keinen Sinn, weil die nächsten Wochen einfach zu viel ist und da ich dann eben auch nicht in Tampa bin und dann jetzt noch mal ein paar Monate, denke ich, warten muss, bis dann die Hartplatz-Saison anfängt, bis ich dann dran komme und dass ich dann auf 4 Wochen hintereinander Zeit habe, um mich impfen zu lassen.
Verstehe. Auch nochmal für euch Hörerinnen und Hörer als Information, Dominik hat es ja auch von sich aus gesagt, dass er dankbar ist, dass er weiter spielen kann als Tennisprofi. Es soll explizit keine Jammerstunde werden, sondern ich habe Dominik und auch Daniel Massur gebeten, mal bewusst auch über die Schwierigkeiten der momentanen Situation zu sprechen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, Dominik irgendwie hier kann das nicht wertschätzen, ganz im Gegenteil. Es hat er ja auch gesagt, sie sind sehr froh, dass man wieder spielen kann und Geld verdienen kann und das Profitum momentan durchführen kann. Aber es gibt halt auch einige Sachen, die man vielleicht so nicht sieht. Und da soll es heute explizit drum gehen. Das nochmal kurz von mir als Einschätzung. Dominik, ich hatte es ja gesagt, am 3. März ist jetzt dieses Support-Paket der ATP in Kraft getreten, das ziemlich kompliziert ist. Ich habe das eingangs in einem Vorwort schon aufgebröselt. Nach all dem, was du jetzt gesagt hattest und die Beweggründe, wieso du so viel gereist bist und warum du die Turniere gespielt hast, hättest du dieselben Turniere auch gespielt, wenn das Support-Paket mit dem Einfrieren der Weltrangliste bis August schon im Vorfeld klar gewesen wäre, also wenn das schon länger bestanden hätte.
Ja gut, so ganz eingefroren wird es ja nicht. Es sind ja nur die 50%-Regel.
Genau.
Das heißt, die Turniere, die ja stattfinden, die stattgefunden haben letztes Jahr, zählen eben ja, 50% der Punkte. Von dem her jetzt in dem Zeitraum habe ich letztes Jahr nicht gut gespielt. Dann habe ich, glaube kaum ein Match gewonnen. Bis eigentlich Rom habe ich nichts zu verteidigen. Und da tritt dann eben die Regel für mich persönlich, fängt da dann die Regel an. Jetzt, ja klar, hätte ich mich vielleicht nicht nach Argentinien ja, runtergetraut, dann wäre ich natürlich dann zu Hause geblieben, weil es schon viel für den Körper gewesen ist, merke ich jetzt auch, tut alles ein bisschen weh, aber ja, ich denke, ich will natürlich spielen und das ist mein Beruf und ich freue mich, wenn ich rumreisen kann. Ich war noch nie in Südamerika, es war auf jeden Fall eine Erfahrung, völlig anders. Buenos Aires, sehr schöne Stadt, leider nichts davon gesehen, aber ja, es ist, wie es ist. Jetzt hier in Acapulco ist es natürlich ein bisschen leichter, weil es wirklich ein Riesenhotel ist, wo sie uns Spielern dann auch viele Räume zur Verfügung gestellt haben, wo wir dann auch andere Sachen machen können, dann eben auch mal Tischtennis zu spielen und nicht nur den ganzen Tag im Zimmer zu sitzen. Einen Balkon haben wir hier sogar, das macht natürlich auch einiges leichter, damit auch die frische Luft können und nicht wirklich den ganzen Tag im Klima, im AC-Zimmer sitzen. Das ist natürlich ja auf jeden Fall besser diese Woche. Ob ich dann weniger oder mehr gespielt hätte, weiß ich nicht. Aber es ist ja mein Beruf und ich will höher ins Ranking kommen. Und um mehr Punkte zu sammeln, muss man einfach Turniere spielen. Egal, ob das Ranking eingefroren ist oder nicht. Von dem her denke ich, dass ich meine Entscheidung nicht, vielleicht ein, zwei Turniere weniger gespielt hätte, aber hätte auf jeden Fall weitergespielt und weiter trainiert.
Mhm. Danke auch nochmal für deine Einordnung. Für diejenigen, die vorgespult haben und direkt mit dem Gespräch mit Dominik angefangen haben, was er meinte, ist natürlich, dass die Turniere, die 2020 trotz Corona stattgefunden haben, ich nenne es mal explizit Hamburg, Roland Garros, Kitzbühel und was für dich natürlich wichtig ist, Rom, weil du da überragend gespielt hast, da kann man dann entweder das Ergebnis von 2021 mit 100% Punkten nehmen, wenn es ausgetragen wird, oder 50% der Punkte aus dem Jahr 2020. Bei allen anderen Turnieren bis August zählt entweder das Ergebnis von 2019 zu 50% oder das volle Ergebnis, wenn es denn stattfindet, 2021. Und die Regelung gilt inklusive Toronto bis zum 9. August. Du hast im Vorgespräch gesagt, wie brutal warm und schwül es in Acapulco ist. Jetzt hast du ja gesagt, dass man schon auch, dass sie da Räumlichkeiten haben und auch draußen sich aufhalten kann. Aber die Anlage an sich per se dürft ihr nicht verlassen. Ist das richtig?
Nee, die darf man auch sonst nicht verlassen, weil Acapulco, ich glaube, die zweitgefährlichste Stadt der Welt ist. Sehr hohe Mörderrate und Gangs und alles hier gehen. Ja, es ist nicht so ganz sicher. Hier auf der Anlage ist alles ja gut geregelt, man fühlt sich sicher und ja, ich wüsste auch gar nicht, für was ich die Anlage verlassen sollte. Ich glaube, sie haben sogar einen Players Pool irgendwo zur Verfügung gestellt. Da könnte man mit einem Shuttle hinfahren und dann gibt es eben ja Tischtennisplatten, Gym, haben sie hier alles im Freien aufgebaut. Wir haben einen eigenen Essensraum, wo wir morgens, mittags und abends dann eben alle Spieler essen gehen. Und ja, die Anlage, die Tennisplätze sind direkt neben dem Hotel, sind Teil des Hotels. Laufen wir jeden Tag hin, so zwei Minuten zu laufen. Also wirklich perfektes Setup für ein Turnier.
Bist du gut eigentlich im Tischtennis zocken? Es gibt ja sehr große Unterschiede bei den Tennisprofis, was die Qualität von Tischtennis angeht.
Ja, ich würde mich als einer der besseren Spieler einordnen. Gestern schon vorm Training so 2,5 Stunden mit meinem Trainer musste erstmal zweimal das T-Shirt wechseln während Tischtennis, weil es eben so schwül ist, aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß, auch mal ein bisschen was anderes zu machen und nicht nur Tennis zu spielen.
Beidhändige Rückhand oder einhändig Tischtennis?
Nein, einhändige.
Ich sehe immer wieder Tennisprofis, die Rückhand beim Tischtennis 3 Meter hinterm Tisch beidhändig reinschaukeln. Ich bin Tischtennisspieler, also ich habe es nur in die Landesliga etc. geschafft, aber ich würde mal die These aufstellen, dass selbst die besten Tennisprofis im Tischtennis gegen so Bezirksligaspieler, Tischtennisspieler, die es ernst nehmen, Schwierigkeiten bekommen, weil das schon krass ist. Man sieht halt immer diese langen Bewegungen bei euch Tennisprofis im Tischtennis, ne, und weniger Handgelenk, was ja aber normal ist. Aber das ist off-topic. Jetzt haben wir eine Viertelstunde über dich und auch schon die individuellen Einstellungen geredet. Gehen wir mal konkret in die Maßnahmen rein. Und ich frage dich mal allgemein, bist du zufrieden mit diesem Support-Package, wie es die ATP nennt, das sie am 3. März beschlossen hat?
Ja, also mit dem Ranking war ja klar, dass irgendwann mal die Punkte wieder ja, droppen müssen. Das ist natürlich ja, Teil des Tennis. Es war schon immer so, dass man Punkte verteidigen musste. Es war natürlich nicht so ganz leicht jetzt mit den Turnieren, da man nicht wusste, was stattfindet, da es immer noch sehr, sehr ja, kurzfristig ist, was eben stattfindet und dann die ganzen Travel Restrictions und dann teilweise hat man dann eben Probleme mit denen, je nachdem, was für einen Pass man hat, in ein anderes Land reinzukommen. Und deshalb, ja, denke ich, dass es jetzt schon eine vernünftige Lösung ist. Du kannst nicht das ganze Ranking nochmal ein ganzes Jahr einfriesen. Das wäre natürlich toll für die Top 100 Spieler, aber für die anderen Spieler wäre das natürlich extrem unfair und es wäre unmöglich, dann in die Top 100 reinzukommen. Ist jetzt schon schwer genug, weil alle eben so viele Punkte haben und ja, bei den Challengern, ja, gibt es eben nicht so viele Punkte. Die Möglichkeiten sind einfach nicht so groß wie bei 250er oder 500er, um an Punkte ranzukommen. Deshalb denke ich, ist es jetzt schon eine relativ faire Lösung für die meisten. Wird nie alle Spieler ja, gleich behandeln können, weil sie eben zu unterschiedlichen Zeiten Punkte geholt haben in den letzten 2 Jahren. Das ja, gab es jetzt im Tennis natürlich noch nie, dass so eine Situation zustande kam. Deshalb denke ich, dass es jetzt schon ja auf jeden Fall fair ist, so fair, wie es eben möglich ist. Sozusagen.
Du sprichst es an, so fair, wie es eben möglich ist. Es ist ja auf natürliche Art und Weise aufgrund der Gesamtumstände so, dass wenn höher platzierte Spieler praktisch von Resultaten länger profitieren können, dass Profis, die jenseits der Top-Rankings platziert sind, also ich gehe jetzt mal aus den Top 150 zum Beispiel raus, die Jungs und Mädels, die auf Challenger- und Future-Turnieren unterwegs sind, dass die es natürlich nochmal ungleich schwerer haben, schneller in diese höheren Rankings zu kommen. Jetzt hast du aber schon gesagt, so fair wie es eben möglich wäre. Gibt es deiner Meinung nach irgend Ideen oder Lösungen, wie man diese Spieler in den hinteren Rankings irgendwie noch zusätzlich supporten könnte? Oder ist die Situation einfach so kompliziert, dass es nicht besser geht? Weil die hintere platzierten Spieler, die sagen jetzt natürlich, dass diese Regelung eher euch zugutekommt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist ja in den meisten Sportarten so, dass die Top-Spieler einfach nochmal besser geschützt werden. Die haben einfach ja Vorteile. Viele von den Vorteilen sind unfair. Das ist klar, auch für ja, auch in meiner Situation, obwohl ich jetzt in den Top 100 bin, sehe ich natürlich, dass Top-Spieler einfach Vorteile haben. Ich denke, das kann man ja so sehen, als ob, ja gut, sie haben sich's erarbeitet, aber zur gleichen Zeit, wieso bekomme ich nicht die Chance, die gleichen Vorteile zu haben. Aber ich denke, das ist fair, wenn ja, Dominic Thiem oder Sascha Zverev eben vier Mitglieder von seinem Team mitbringen kann, dann ist es halt so. Und das haben sie sich erarbeitet über die Jahre hinweg, haben die Resultate gebracht und die sind die Spieler, die das Geld für die ATP und für Tennis eben einbringen. Deshalb ja, es ist unfair, aber es ist auch verdient, denke ich, zur gleichen Zeit, zur selben Zeit. Und ich, ja, sich da zu beschweren, bringt einfach nichts, weil wir, denke ich, weiter untergerankten Spieler von den Top-Spielern eben profitieren, dass die TV-Gelder reinkommen und dass die Popularität vom Tennis einfach ja, steigt, um dann in den kommenden Jahren auch ja, den Sport Tennis selber wachsen zu lassen und dann eben ja auch die Preisgelder dann eben angepasst werden an die Popularität des Sports.
Mhm. In diesem Package ging es ja auch nicht nur um die Weltrangliste und um dieses Best-of-System im Ranking. Es ging einmal auch um Sicherheit und einmal auch um Preisgeld. Wenn du jetzt gerade angesprochen hast, zum Beispiel Jungs wie Thiem und Zverev, dass die zwei zusätzliche Leute im Team mitbringen dürfen. Es war ja bisher so, dass zwei Leute erlaubt waren. In dieser Public Relation Mail, die auch wir Journalisten bekommen haben, da steht drin, dass man ab sofort zusätzliche Teammitglieder beantragen kann nach der Regelung First Come, First Serve. Also wer zuerst dran ist, malt zuerst. Ist das jetzt schon bei den Turnieren in Acapulco aktiv gewesen? Kannst du dazu was sagen? Also hättest du jetzt theoretisch noch zusätzliche Leute akkreditieren können, wenn du früh dran gewesen wärst?
Ja, denke ich schon. Ich hatte noch nie Probleme. Aber das Problem ist halt auch, dass die Topspieler einfach, ich wüsste gar nicht, wen ich da mitbringen soll zu den Turnieren. Also ja. Ich habe halt einen Trainer. Manche Wochen habe ich einen Physio. Das sind dann zwei Leute. Wenn dann Milos Raonic kommt, der dann eben, oder Kevin Anderson, der dann eben seine Familie mitbringt und Physio, Krafttrainer und Trainer, dann ist es eben so. Die haben einfach mehr Möglichkeiten. So ist es halt hier im Sport, im Tennis, dass manche Leute eben sich mehr leisten können als andere. Und ja, deshalb denke ich, es ist schon okay. Es wird sich nicht ändern. Selbst wenn ich fünf Leute mitbringen könnte, würde ich trotzdem nur einen mitbringen. So ist es eben. Und ich denke, ja, ich weiß nicht, wieso sich da viele Leute einfach drüber beschweren, dass es einfach ungleich ist. Ja, es ist ungleich, aber man kann nicht wirklich was machen. Das sind eben die Leute, die schon ja so viel Preisgeld eben sich erspielt haben über die letzten Jahre, dass sie sich dann eben bessere Bedingungen schaffen können und ja, eben sich auch selber verdient haben, in der Situation zu stecken.
Mhm. Dein Achtelfinallauf bei den US Open ist ja allen bekannt. Jetzt hast du letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte auch wieder geglänzt. Du sprichst es an, dass du gar nicht so viele Mitglieder abrufen würdest, aber mal konkret gefragt, von dem, was du bisher verdient hast, um ohne zu konkret auf Zahlen zu gehen, aber wäre es dir überhaupt möglich, zusätzlich zu dem Trainer dauerhaft einen Physiotherapeuten, der nur für dich da ist, rund um die Uhr, 11 Monate auf der Tour mitzufinanzieren, mit dem, was du momentan so an Ergebnissen und finanziell reinbringst?
Ja, wenn ich wollte, könnte ich es auf jeden Fall. Das ist natürlich, habe ich jetzt auch überlegt, dass ich in ein paar Wochen eben dann auf der Sandplatzsaison, während der Sandplatzsaison ein Physio mit mir nehme. Ist einfach nicht so leicht, vor allen Dingen auf Sand. Es wird dann schon recht hart auch für den Körper, das ganze Reisen und ja, lange Matches und ja, das ist nicht so leicht. Das ist auf jeden Fall jetzt, ja, habe ich mir erarbeitet über die letzten zwei Jahre, dass ich eben ja ein bisschen mehr Freiheit habe und mir nicht so unbedingt Gedanken machen muss, ob ich jetzt eine Woche hier oder da ein Physio mitnehmen kann. Bin ich natürlich sehr froh und dankbar drüber, dass ich jetzt ja mich durch die Challengers eben durchgekämpft habe und es mir jetzt dann wirklich durch die Hauptfelder der Grand Slams dann eben erlauben kann, auch ein paar Wochen Physio mit dabei zu haben.
Sehr gut. Der neue oder noch recht neue ATP-Chef Gaudenzi, der Italiener, wurde in dieser Pressemitteilung zitiert: Wir wollen so vielen Spielern helfen wie möglich, nicht nur den vorne platzierten Spielern. Der erste Punkt in dieser Pressemitteilung war ja, da geht es ja ums Preisgeld, das bei den ATP 250 und 500er Turnieren, Acapulco gehört ja in diese Kategorie rein, dass das angehoben wird mit insgesamt 5,2 Millionen US-Dollar, werden diese Turniere dieses Jahr zusätzlich gestärkt bzw. umverteilt, weil die Top-12-Spieler auf ihr Boni am Jahresende verzichten. Und da wäre es auch im ATP-Player-Council drum gegangen und Rafa Nadal wird gedankt in dieser Pressemitteilung etc., etc. Was mich von dir mal interessieren würde, wie sah denn die Kommunikation gegenüber euch Spielern aus, bevor dieses Support-Package rauskam? Wart ihr schon über alles informiert? Kam das für euch überraschend?
Ja, da gibt es nicht so viel Kommunikation von der ATP. Da ja, wird dann, das meiste haben wir immer über Twitter rausgefunden. Und dann gibt es ja eben so einen Spieler-Chat, wo dann ein paar aus dem Council dann eben ein bisschen Informationen rausgeben, aber es ist halt auch nicht so leicht. Es sind viele Spieler, ist natürlich, ja, ist schwer, aber die Kommunikation von ATP ist auf jeden Fall ja verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Ja, ist natürlich eine klasse Aktion von den Top-Spielern, würden gar nicht unbedingt sagen von der ATP, aber von den Top-Spielern, dass sie sich dann eben dazu bereit erklärt haben, sich ja, den Bonus eben für ihr Ranking abzugeben am Ende des Jahres, um andere Spieler dann eben ja wirklich denen dann helfen zu können, was natürlich ja sehr starke Aktion von denen ist.
Erlaub mir bitte da nochmal nachzuhaken. Du hast jetzt leichte Kritik geübt, indem du gesagt hast, auf jeden Fall ist die Kommunikation verbesserungswürdig, hast du genannt. Ich höre ja nicht nur von dir, sondern ich unterhalte mich ja mit relativ vielen Spielern durchaus eine zunehmende Unzufriedenheit, was die Kommunikation der ATP angeht. Kann man da irgendwie noch was verbessern, beziehungsweise macht ihr euch da vielleicht auch als deutschsprachige Spieler Gedanken drum? Hättest du ein, zwei Ideen? Weil was ich immer wieder von euch höre, ist halt so, die ATP informiert uns nicht richtig.
Ja, die informieren uns nicht richtig, und dann, wenn es dann einmal alle 3 Monate einen Zoom-Call gibt, dann erlauben sie keine Fragen und dann einfach eine Präsentation an uns hingeknallt, die sie dann vortragen. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so involviert und das kann ich ja sowieso selber nicht ändern. Was dann im Players Council und alles los ist, das kann ich nicht bewerten. Dort ist ja die meiste Kommunikation ausgeübt. Du kannst nicht mit 500 Spielern auf einmal kommunizieren, aber ab und zu mal ja eine E-Mail, die ja informativ ist, bevor dann eben alles offiziell auf Twitter rausgehauen wird, wäre natürlich schon ja hilfreich und manchmal auch, ja, wird auch viele Leute dann einfach ein bisschen beruhigen und nicht so, ja, eine negative Stimmung zu erzeugen.
Verstehe. Novak Djokovic hat während den Australian Open nach seiner Partie gegen Alexander Zverev auch stark Kritik geübt, dass die Art von Quarantäne bei den Turnieren so dauerhaft nicht mehr tragbar ist, und er hat die Idee einer NBA-ähnlichen Bubble, wie die NBA, also die Basketball-Profiliga in Orlando letztes Jahr gemacht haben während der Playoffs, vorgeschlagen. Novak Djokovic hat ja auch diese PTPA gegründet. Zwei Fragen noch zum Abschluss dazu. Wie stehst denn du zu dieser PTPA und wie stehst du zu solchen Gedankenspielen, dass man an einem Ort eventuell mehrere Turniere spielt? Weil seitdem das Novak Djokovic bei den Australian Open vorgeschlagen hat, habe ich zu dem Thema auch nicht mehr viel gehört.
Eine Spielervereinigung gibt es ja in eigentlich allen Sportarten, allen, zumindest in den amerikanischen Sportarten. Und das, ja, wie man sieht, funktioniert es ja auch, was die Ligen an Wert haben, ist natürlich unglaublich. Ich kann es natürlich nicht vergleichen zum Tennis, aber eine Spielervereinigung, wo man dann eben auch ein bisschen mehr Mitspracherecht hat, ist natürlich hilfreich, und es würde, denke ich, auch die Kommunikation zwischen der ATP und den ganzen Grand Slams und den Spielern eben ein bisschen vereinfachen, weil man dann wirklich eine Go-To-Person hat, die dann eben für die ganzen Spieler spricht, und das gibt es im Tennis eben im Moment nicht. Da sind es eben 500 verschiedene Meinungen, und die 500 verschiedenen Meinungen ist halt natürlich unmöglich, jede Meinung und jedes Argument umzusetzen. Und ich denke, ja, es wäre auf jeden Fall hilfreich, ist natürlich jetzt noch alles am Anfang, glaube ich, nicht so ganz leicht, weil es dann eben im Tennis so viele Organisationen gibt, mit denen man dann eben ja besprechen muss. Es ist ja nicht nur ATPs Problem, es ist das Problem, dass da eben die ATP, die WTA, die ITF, da gibt es ja 1000 verschiedene Government Bodies, die da ihren Teil ja mitspielen und ihr Sagen haben. Deshalb ist natürlich nicht so ganz leicht im Tennis, aber im Großen und Ganzen unterstütze ich das natürlich, dass die Spieler ein bisschen mehr Sagen haben und auch wirklich auf ihre Meinung gehört wird, weil am Ende des Tages sind es die Spieler, die das Geld für die ATP eben reinholen. Und ja, ich denke, was Sascha gesagt hat, ist natürlich, das wäre natürlich der Idealfall, wenn man so eine Bubble kreieren könnte und dann irgendwie in Australien 3 bis 4 Turniere hintereinander an einem Ort spielen. Das könnte man auf Sand machen, auf Rasen ist natürlich, es ist sehr schwer zu organisieren. Ich denke auch mit Sponsoren und allem, Aber ja, das wäre natürlich der Idealfall. Das würde einiges erleichtern, das ganze Reisen und dann die ganze Quarantäne und das Testen würde natürlich auch das Risiko minimieren, dass Leute positiv getestet werden bei den Turnieren und dann eben in ja, nicht so tolle Situationen reinkommen, wo sie dann 2 Tage eventuell sogar ins Krankenhaus gebracht werden, um Quarantäne zu verbringen.
Aus Spielersicht kann ich das im Übrigen zu 110% nachvollziehen, diesen Wunsch. Du hast aber eben auch die verschiedenen Governance Bodies angesprochen, hast noch eine rausgelassen, die Turnierdirektoren, die Turnierveranstalter sind im Tennis ja auch sehr, sehr stark, haben sehr viel Macht und ich glaube aus dem Grund, also ich kann es mir jetzt als Journalist, der 4, 5 Jahre im Profi-Tennis ist, sehr schwer vorstellen, dass das irgendwie gerade in der Sandplatzsaison darstellbar ist bei den ganzen Interessen, die dann auch das Turnier in Monte Carlo, das Turnier in Rom, das Turnier in Madrid und die kleineren Turniere in München etc. alle haben. Also ich kann es mir persönlich gar nicht vorstellen, dass das kommt. Hast du irgendwie irgendwelche Anhaltspunkte, dass das vielleicht realistisch ist oder glaubst du, ja, es wäre schön, aber es passiert eh nicht?
Ja, es wäre schön, passiert eh nicht, weil ATP hatte ja über ein ganzes Jahr, um irgendwas auf die Reihe zu stellen, aber weiß nicht, ob das irgendwann mal im Gespräch war, aber es sieht ja nicht so aus, dass da irgendwas passieren wird.
Okay. Abschließend nochmal ganz kurz zurück zu dir. Du hast dein Jahr bisher angesprochen. Hast du deine Ziele ein bisschen verändert? Wie geht es dir? Was sind deine Ziele? Ich weiß ja, dass du auch sehr hart daran arbeitest, ein bisschen ausgeglichener auf dem Platz zu sein. Aber gerade durch die Gesamtumstände hatte ich auch das Gefühl, dass du bei dem einen oder anderen Match damit wieder, also dass du schneller ein bisschen wieder ausgetickt bist als zu den Zeiten, wo du stark warst. Vielleicht kannst du da zum Abschluss noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, jetzt auf Sand war es nicht so leicht. Alleine eben in Südamerika war nicht so einfach für mich. Aber ich denke, tennismäßig bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich habe es geschafft, jetzt auch mich wohler zu fühlen auf dem Platz, ein bisschen mehr Selbstvertrauen in meine Schläge, vor allem in meine Vorhand. Und ich denke, das Mentale, da arbeite ich jeden Tag dran. Da gibt es natürlich Tage, wo es überhaupt nicht läuft. Aber ich versuche jedes Mal besser zu werden, auch im Training. Es fängt im Training an, im Training wurde es jetzt über die letzten paar Wochen und Monate um einiges besser. Und wenn es dann eben im Training auch klappt, dann ist es leichter, es im Match abzurufen. Und ich hoffe einfach, dass über die nächsten Wochen, dass ich dann auch eben die Resultate bringen kann. Wenn ich normal Tennis spiele, dann weiß ich, dass ich mit den meisten eben mithalten kann. Ist dann nur die Frage, ob ich es dann eben auch im Kopf hinkriege. Aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg und bin zuversichtlich, dass ich jetzt die nächsten Wochen, Monate bis dann eben zur Rasensaison auch das eine oder andere gute Turnier spielen kann.
Dafür wünsche ich dir persönlich viel Erfolg. Danke, Dominik, dass du dir kurz vor Acapulco vor Ort eine halbe Stunde für diese Sonderfolge Zeit genommen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wer noch ganz viel mehr über Dominik Köpfer erfahren möchte. Wir haben in einer der allerersten Folgen in Folge 2 ein ganz langes, anderthalbstündiges Karriereinterview gemacht. Könnt ihr auf den Seiten des Advantage Podcasts bei Folge 2 komplett nachhören, weil das war noch vor den Paywall-Zeiten und bei Patreon. Dominik, vielen Dank dir. Viel Erfolg fürs Turnier. Wann geht's los? Beziehungsweise wirst du es überstehen mit den heißen Temperaturen, bis es richtig losgeht?
Ja, ich bin gestern Nacht noch ins Hauptfeld reingerutscht. Von dem her kann ich jetzt noch 2 Tage trainieren, 3 Tage trainieren und dann geht's am Montag oder Dienstag los. Aber ja, werde viel trinken, dann werde ich es überleben. Hier findet ja alles sehr spät statt, abends. Ich glaube, ich fange erst um 5 oder 6 Uhr abends an.
Ja. Okay. Dann viel Erfolg dafür und danke für deine Zeit. Bis ganz bald.
Ja, danke. Bis dann.
Ja, ich bin jetzt virtuell verbunden nach Italien am späten Freitagabend mit Daniel Masur. Guten Abend, Daniel.
Hallo, Yannick.
Grüß dich. Vielen Dank, dass du auch zwischen 2 Challengern in Italien dir eine halbe Stunde für mir Zeit nimmst, so wie Dominik Köpfer heute auch. Wir sind gerade im zweiten Teil dieses Podcasts, eine Sonderfolge. Über die Veränderungen in der Weltrangliste, über das ATP Support Package wollen wir heute unter anderem auch mit dir reden. Ich habe mit Dominik ja schon geredet, der als Top 100 Spieler in einer Region ist, von dem man annehmen könnte, dass dieses Package ihn eher bevorteilt oder ihn in einer angenehmeren Position bringt. Und ich möchte gerne auch mit dir über Vor- und Nachteile dieses Package sprechen in deiner Ranking-Position. Aber zuerst auch ein bisschen über dich und deine momentane bisherige 2021er Saison sprechen. Erzähl doch mal, wo genau ich dich gerade antreffe. Du hast diese Woche in Italien das mittlerweile vierte Challenger gespielt und ganz knapp gegen Haase verloren.
Ja, genau. Also das war jetzt die dritte Woche hier in Italien in Biella. Und genau, die vierte Woche startet jetzt dann übermorgen für mich. Davor habe ich schon zwei Challenger-Turniere in Frankreich gespielt. Natürlich Australian Open Quali. Und ja, eigentlich läuft das Tennisjahr 2021 durchaus positiv für mich. Habe mich schon ein paar Mal qualifiziert, schon ein Viertelfinale gespielt und einen Doppeltitel geholt. Und letzte Woche mein bestes Match gegen Robin Haase gespielt, leider in drei Sätzen verloren. Bin eigentlich vom Platz gegangen und habe mir gesagt, also wenn ich jedes Match dieses Jahr auf die Art und Weise spiele und ja, dann verliere, dann kann ich absolut damit leben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht viele Matches mit solchen Leistungen verliere. Und ja, bis jetzt ist der Robin auch in zwei Sätzen durchmarschiert, bis ins Halbfinale jetzt. Ist immer schwierig mit Dreiervergleichen so, aber trotzdem ist das so eine kleine Bestätigung zumindest, dass ich jetzt mit meiner subjektiven Einschätzung da jetzt nicht komplett daneben lag. Ja, genau, es zeigt einfach wieder, dass auf Challenger-Niveau ja sehr, sehr viele Top-Leute auch, die jahrelang Top 50 oder in den ersten 100 standen, vertreten sind. Und da braucht man einfach ja sehr, sehr gute Tage, um die Leute zu schlagen. Habe dieses Jahr auch schon ja in Doha gegen Arthur Rinderknecht gespielt, der jetzt Viertelfinale in Marseille spielt diese Woche. Also das Level ist einfach sehr, sehr dicht. Und ja, aber um da auf deine Frage zurückzukommen, das Jahr läuft für mich bislang eigentlich ganz gut.
Das freut mich zu hören. Zu Robin Haase kann ich auch noch sagen, ich habe ihn mal 2018 beim Turnier in Rom getroffen zum Interview, damals noch fürs Tennismagazin. Der hat mir damals schon erzählt, dass er sehr starke Probleme hat mit dem Meniskus und dass es bei ihm davon abhängt, wie stark er das Knie belasten kann, beziehungsweise welche Umfänge er trainieren kann. Da war er noch damals das Masters qualifiziert und klar in den Top 100. Und ich glaube, jetzt ist er wieder vom Knie her auch so, dass er gut spielen kann. Und dann ist er ja ein ganz klarer Top 100-Spieler, wie du es gesagt hast, eher höher. Deswegen keine Schande, gegen ihn zu verlieren. Umso besser, wenn du total gut mit deiner Leistung zufrieden warst. Daniel, wir wollen ja heute ein bisschen über die Weltrangliste reden. Wenn du jetzt sagst, dass du eigentlich inhaltlich, sportlich mit deinen Leistungen zufrieden bist, wärst du wahrscheinlich schon weiter oben in der Weltrangliste zu finden, unter normalen Umständen, kann man das so formulieren?
Ja, ich denke schon. Also ich habe auch Ende letzten Jahres schon ordentlich Punkte gemacht, aber ja, wir wissen ja, dass die Situation so ist, dass derzeit keinem Spieler Punkte rausfallen und deswegen ist es einfach unglaublich schwierig, Plätze nach oben gut zu machen. Genauso schwierig ist es natürlich, ja, Plätze zu verlieren und abzurutschen. Das ist natürlich immer das Positive für alle. Aber ja, ich merke einfach, dass wenn ich jetzt in meinem Rankingbereich von 250 ein Viertelfinale spiele und 15 oder 17 Punkte schreibe, dass mir das teilweise ja, 3, 4, 5 Plätze bringt. Und normalerweise wären es eigentlich so in dem Bereich, sage ich mal, 20 Punkte, 20 Plätze. So ungefähr kann man das rechnen. Und ja, es verdichtet sich einfach enorm. Und ich habe jetzt ja das Gefühl, dass ich ein bisschen auf der Stelle trete. Natürlich hilft es auch immer, wenn ich Punkte schreibe, weil im Endeffekt irgendwann wird es ja so sein, dass die Punkte auch mal wieder rausfallen. Und das hilft dann natürlich als Puffer als Backup, dass wenn mir Punkte rausfallen, dass ich immer wieder Ergebnisse habe, die nachrücken in die Wertung, sodass ich auch dann nicht so viele Plätze verliere. Also es ist natürlich immer gut, wenn man punktet, aber es wirkt sich jetzt gerade in diesen Wochen nicht wirklich positiv auf die jetzige Ranglistenposition aus.
Ja. Ja, definitiv. Um das nochmal in Zahlen zusammenzufassen, für diejenigen, die das Intro nicht gehört haben oder jetzt nach 40 Minuten schon wieder Kurzzeitgedächtnisprobleme haben, zu dieser Kategorie würde auf jeden Fall ich zählen. Es ist so, dass die momentane Regelung jetzt erstmal bis 16. August gilt, einschließlich des Turniers in Kanada und dann ab Cincinnati der alte Rhythmus, sofern dann die Corona-Zahlen und alles, was mit der Pandemie zu tun hat, unter Kontrolle wären. Ab dem 16. August ist alles wieder in normale Regelung kommen würde. Allerdings wäre dann die Weltrangliste, so wie wir sie kennen, in diesem 52-Wochen-Rhythmus erst ab dem 15. August 2022 wieder im Rhythmus drin. Das heißt, wir sprechen hier von anderthalb Jahre, wo Spieler wie du jetzt sozusagen Auswirkungen haben. Ich habe Dominik gefragt, ob das die fairste aller Lösungen ist oder ob man nicht noch was hätte machen können, um auch die Spieler jenseits, sage ich jetzt mal, ich nenne jetzt mal einfach random als Nummer, jenseits der 150 anders zu fördern und ihnen Chancen zu geben, normal aufzusteigen. Und dann hat er gesagt, er glaubt, dass das die fairste Lösung ist, aber es natürlich in allen Lebenslagen und jetzt auch während der Pandemie so sei, dass Sportler, die bereits oben sind, vom System her profitieren, weil sie sich sozusagen erarbeitet haben, dass sie schon oben sind, und dann halt bevorteilt werden. Er hat zum Beispiel auch nochmal verglichen, dass die absoluten Topspieler natürlich auch nochmal bevorzugt werden gegenüber ihm. Wie siehst du diese ganze Problematik? Kann man da überhaupt eine fairere Lösung finden oder ist das jetzt einfach Bad Luck?
Ja, also grundsätzlich ist die Lösung absolut fair. Vor allen Dingen natürlich müssen wir es ja nochmal unterteilen, dahingehend, dass die Punkte zuerst bis März diesen Jahres einfach zu 100% stehen geblieben sind. Also das Jahr, was halt nicht gespielt wurde, so wirklich, da hat dann keiner Punkte verloren und dann konnte man eigentlich danach fortfahren. Was jetzt halt dazugekommen ist, dass nochmal ein halbes Jahr quasi verlängert wurde und nur 50% der Punkte rausgehen. Yes. Und da stellt sich bei mir halt die Frage, warum? Zur Einordnung, meine persönliche Situation ist so, dass ich in dem Zeitraum sehr wenig Punkte zu verteidigen habe und anschließend direkt im Monat August, September enorm viele rausfallen. Also für mich ist es eigentlich die Worst-Case-Situation, sage ich mal, da wo ich sehr, sehr viele Punkte hätte gut machen können, fallen bei den anderen wenig raus. Aber ich versuche natürlich solche Situationen jetzt mal so objektiv wie möglich zu sehen. Aber halt nur noch mal kurz zur Einordnung, dass es mich jetzt halt besonders blöd trifft, sage ich jetzt mal.
Du darfst doch gerne die subjektive Note einschließen. Also das ist ja exakt das, was ich auch machen möchte.
Also ja, natürlich. Es geht ja um die Bewertung der Situation. Und ich finde es erstmal fair, dass die Rangliste halt bis März eingefroren wurde. Das war, glaube ich, für alle Spieler auch die absolut logische Konsequenz. Aber die Verlängerung um die 6 Monate roundabout mit der 50%-Regel erschließt sich mir jetzt nicht wirklich, weil es einfach für mich sehr, sehr wenig Spieler gibt, die jetzt auf die Tour verzichtet haben. Da kann ich jetzt vielleicht mal als Beispiel einen Kyrgios nennen, der relativ früh gesagt hat, so die nächsten Monate spielt er erstmal ohne mich, macht da euren Quatsch mal auf den anderen Kontinenten, ich bleibe hier zu Hause und gucke mir das erstmal von der Seitenlinie an. Aber dann wird es schon schwierig mit den Beispielen, weil bis auf den Roger, der jetzt auch verletzt war, das mal ganz nebenbei, also das tut ja auch nicht zur Sache, aber sonst haben eigentlich alle gespielt. Das heißt, seitdem es wieder losging, konnten eigentlich alle Spieler, ATP-Level sowieso, Challenger gefolgt und dann Future-Level eigentlich auch, konnten alle ganz normal in Anführungsstrichen spielen und Punkte sammeln. Und deswegen hätte man es meiner Meinung nach auch so machen müssen, dass ab März dann ja, die Punkte halt aus 2019 ganz normal rausfallen, weil es jetzt im ATP-Call vor ein paar Tagen auch bestätigt wurde, dass alle Turnierwochen eigentlich erstmal so im Plan stehen für das ganze Jahr 2021 von der ATP-Tour, also Grand Slams, Masters, 500er, 250er, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo es aber auch Ersatzturniere gibt. Das heißt, der Kalender ist jetzt nicht irgendwie stark verändert, hat Unterbrechungen oder eine Vielzahl von Turnieren, die wegfällt. Das ist alles nicht da. Man hat natürlich ja, die Reiseeinschränkungen und die, ja, sage ich mal, Hindernisse, die die Spieler jetzt zu bewältigen haben, um zu reisen. Es ist schwierig. Ich hatte heute selber eine ja, tricky Situation, sage ich mal, mit dem Reisen, weil sich da kurzfristig was ergeben hat. Kann ich, wenn du magst, gleich nochmal kurz ein, zwei Sätze zu sagen. Aber es nehmen ja alle Spieler an. Also ich sehe jetzt halt wenig Spieler, die zu Hause sind und sagen, ich mach's nicht und nicht spielen, sondern ich sehe eigentlich alle Namen überall am Spielen. Und deswegen, ja, finde ich jetzt, die Regel hätte nicht sein müssen. Aber natürlich ist es fair. Ja, genau, fair ist es, aber ist jetzt für mich nicht das Beste. Wäre auch fair gewesen, ab April ganz normal weiterzuspielen.
Okay, ordnen wir mal die Sachen, du hast jetzt ganz, ganz viel gesagt, gehen wir die mal chronologisch durch. Punkt 1 wäre für mich, du hast gesagt, bis auf das Beispiel Kyrgios, sind eigentlich alle am Spielen. Was sind denn die Gründe, dass alle am Spielen sind? Also ist das finanzielle Motivation, dass die, die schon viel haben, noch mehr haben wollen und dass die, die noch nicht so viel haben, denken, ich muss weiterspielen, weil sonst kann ich meinen Lebensstandard nicht erhalten und oder meine Familie kommt in Probleme, und bedeutet das dann nicht im Umkehrschluss, dass sie nicht gespielt hätten, wenn die ATP früher schon so ein ausuferndes Package bereitgestellt hätte?
Also ich würde dann mal in meiner Situation anfangen. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich ist die beste Option zu spielen. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele nicht, habe ich natürlich kein Einkommen, ich habe keine Matchpraxis, ich habe nur ja, laufende Kosten für, ja, fürs Leben und fürs Training. Das heißt, es ja, stellt sich für mich jetzt nicht die Frage, ob ich spiele oder nicht. Und für die im oberen Ranking-Bereich, die jetzt halt bei 250ern oder 500ern spielen, denke ich, dass dann doch die erstmal die Lust überwiegt zu spielen, weil es sind jetzt trotz aller Maßnahmen sind es immer noch wahnsinnig gute Turniere, denke ich. Zumindest da, wo ich war. Und ja, dann natürlich sind die Preisgelder jetzt ja, bei den 250ern sind sie von in der ersten Runde noch gleich oder sehr ähnlich zu den Vorjahren. Natürlich dann weniger, aber es ist ja trotzdem noch ja, gutes Geld für die Jungs, die da spielen. Und ich meine, es ist einfach auch deren Leidenschaft und deren Job. Also ich glaube, die Maßnahmen sind einfach nicht ja, schlimm genug. Das Testen und das ja, bessere Vorbereiten und Planen der Reisen und dieser Hindernisse, das nimmt man, glaube ich, in Kauf dafür, dass man spielen kann.
Und Dominik, kurz einhaken kann, Dominik hat auch nochmal herausgearbeitet, dass es schon für ihn auch mental langsam sehr anstrengend wird. Die ständige Quarantäne, das Bleiben auf dem Hotelzimmer in einer schönen Stadt wie Buenos Aires etc., das hat ihn persönlich, macht ihm zu schaffen. Also er hat jetzt nicht gejammert, aber er hat das genannt als Punkt.
Ja, absolut. Ist jetzt hier bei den Challengern auch so. Ich meine, wir haben eigentlich jetzt noch europaweit fast den Lockdown, also ist jetzt nichts mit abends essen gehen oder ja, irgendwie mal groß was anderes sehen außer Hotelzimmer und Anlage. Definitiv. Gestern Benoit Paire auch Post gemacht, ja, wo er es auch beklagt hat oder gesagt hat, sich geäußert hat, dass ihm das halt keinen Spaß macht, und er versucht jetzt einfach so das Beste draus zu machen, und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Aber er ist natürlich auch nochmal in einer anderen Liga von einer finanziellen, ja, vom Komfortlevel, sage ich jetzt mal. Also da macht es jetzt, glaube ich, auch nicht so viel, wenn er jetzt mal ein paar Monate nicht spielt oder immer erste Runde verliert.
Hat er ja auch noch deutlich gemacht in den sozialen Medien diese Woche.
Ja, das war, glaube ich, ja auf Twitter ein paar Tage vorher. Da hat er wahrscheinlich wieder irgendwelche Hassnachrichten bekommen. Und ja, dann hat er nicht sein Career Prize Money als Screenshot reingestellt oder so?
Das meinte ich ja, genau.
Ja, yeah, genau.
Die im Soundfall nicht gemerkt ja. haben. Er hat ja das letzte Aufschlagspiel in Argentinien oder war schon in Chile. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auf einem der beiden Turniere hat er gegen einen weit hinten gerankten Spieler am Ende nicht mehr Best Effort gegeben und hat dafür dann auch von der ATP eine Strafe bekommen und vielleicht in Kombination mit dem, was du gesagt hast, hat er sich dann dazu hinreißen lassen, was natürlich dann immer auch gleich wieder arrogant wirkt und so, aber Ben Orpez ist natürlich jetzt auch nochmal ein Extrembeispiel, das ist einer der Spieler, der ja auch extravagant und extrovertiert ist, wo man richtig merkt, der hat halt vom Kopf her zu kämpfen mit der ganzen Situation, weil er ja eigentlich diesen Lifestyle, diesen Tour-Lifestyle, er so talentiert zu sein scheint, dass er unter normalen, Nicht-Corona-Umständen diesen Lifestyle so ausleben kann und trotzdem gute Leistung bringt. Und jetzt fällt halt dieses ganze Sightseeing und Party machen und die Stadt inhalieren weg für ihn. Das merkt man bei ihm halt extrem.
Ja, absolut. Also es gibt halt ja auch in anderen Sportarten, beispielsweise im Fußball, halt so Typen, die halt, sei Ibrahimovic oder so, macht jetzt auch mal so Äußerungen, die jetzt ja auch öfters mal halt in die Richtung gehen. Ja, es gibt halt einfach bestimmte Menschen, die solche so Charakterzüge haben und das halt nach außen tragen müssen und etwas spezieller sind, sage ich mal. Und ja, irgendwo natürlich auch die Tour interessant machen. Und so wie ich ihn ja über die Ferne kenne oder einschätze, ja, macht ihm das auch wirklich sehr zu schaffen. Also das kaufe ich ihm auch ab. Genau, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was deine Frage jetzt gerade war.
Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber das macht ja nicht. Das ist ja auch so schön am Podcast. Wir waren eigentlich dabei, um die Motivation zu erklären, warum dann doch so viele Spieler spielen. Und dann ging es konkret um das, was Dominik gesagt hat, dass es schwer ist, die ganze Zeit auf dem Zimmer zu bleiben. Vielleicht können wir den Punkt noch zu Ende bringen, dann mache ich mit der nächsten Frage weiter.
Ja, genau. Also das hatte ich ja eigentlich schon gesagt. Das ist halt natürlich nicht leicht ist, wenn man so viele Stunden nur im Zimmer ist und nur zwischen Anlage und Hotel pendelt und halt nicht mal eben rausgehen kann und mal woanders essen kann, immer nur im Hotel. Aber das ist halt auch meckern und sich beschweren auf extrem hohem Niveau. Man hat immer die Chance zu sagen, okay, ist mir zu blöd, ich mach's nicht. Vor allen Dingen die Topspieler, die haben halt einfach die finanziellen Möglichkeiten, meine ich, halt auch mal ein paar Wochen rauszugehen, wo es denen halt einfach ja egal sein kann. Aber ich glaube, dass ja die Leute einfach spielen wollen und trotzdem die Chance wahrnehmen wollen, in Doha oder Dubai Punkte zu machen oder Acapulco, um sich in der Rangliste zu verbessern und vielleicht noch bessere Turniere oder ja sich einfach eine bessere Ranglistenposition zu erspielen, um sich dann halt ja in bessere Lagen zu bringen. Also das ist ja also das Ziel eines jeden Spielers, sich zu verbessern auch, ja, all solche Sachen. Das kann man jetzt nicht immer nur auf die Annehmlichkeiten beim Turnier und das Preisgeld beschränken, sondern ja, ich denke, die meisten Spieler machen das ja auch einfach aus purer Überzeugung. Und wie gesagt, die Maßnahmen werden dann halt in Kauf genommen und es ist halt so, wie es ist. Uns trifft es jetzt nicht so hart, muss ich sagen.
Ja, wichtiger Punkt. Das kann man, glaube ich, auch nochmal ergänzen, dass das für viele halt einfach auch das Leben ist. Also Tennis ist gleich Leben, ne? Und dass es von klein auf der einzige Inhalt war, Profi zu werden und dieser Drang da, sich zu verbessern etc. Und das halt auch die Motivation ist, fernab von den ganzen Argumenten, die du und ich schon genannt haben. Der zweite Punkt aus deiner Antwort davor war der ATP-Call. Und die Informationen, die man da bekommen hat, in der Pressemitteilung vom 3. März, wo dieses Package vorgestellt worden ist, ist der noch relativ frische ATP-Chef Gaudenzi zitiert worden mit den Worten, wir möchten so vielen Spielern wie möglich finanziell helfen. Du hast ja eben das Preisgeld bei ATP 250 und 500er Turnieren angesprochen. Es gibt ja da jetzt einen Push von 5,2 Millionen US-Dollar für diesen Zeitraum. Das ist eine Umverteilung, weil die Top-12-Spieler auf ihren Bonus am Ende des Jahres verzichten werden. Und dieses Geld wird benutzt, um das Preisgeld bei den ATP 250 und 500er Turnieren mehr auszuschütten. Das ist gut für die Spieler, die dort, sagen wir mal so, unter den Top 100 oder je nachdem, wo der Entry-Wert ist, vielleicht auch mal ein bisschen tiefer oder höher, je nachdem, wie stark es besetzt ist. Das ist gut für diese Spieler. Was ist denn jetzt mit Spielern wie dir?
Ja, bei uns war es erstmal gut, dass wir von diesem Prize Money Cut auf Challenger Niveau gar nicht betroffen waren. Das heißt, die Preisgelder sind im Vergleich zu den Jahren davor mindestens gleich geblieben. Also klar, sie wurden jetzt nicht erhöht, aber sie sind zumindest nicht weniger geworden. Und natürlich hat man das bei den ATP 250er Events enorm gemerkt, dass es dann ab der zweiten, dritten Runde wirklich nur so stückweise hochging. Das sind natürlich immer noch Tausenderbeträge. Aber ja, die Jungs, die da halt regelmäßig spielen, haben halt auch immer ein Team dabei. Und ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, 4.000, 5.000 für eine Woche macht, dann hört sich das vielleicht, es hört sich erstmal viel an, aber die Jungs, die da oben stehen, haben halt einfach auch oft einen Tross dabei, sage ich jetzt mal. Okay, in dieser Zeit, ja, darf man nur eine Person mitnehmen, aber trotzdem investieren die einfach sehr, sehr viel. Ja, stimmt. Genau, ja, bei Challenger ist eine Person. Ja. Die investieren halt auch sehr, sehr viel ja, neben den Turnieren in ihre Karriere und darf man nicht vergessen, die Turniere sind jede Woche in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, da muss man auch erstmal anreisen mit zwei Personen. Manchmal muss es auch schnell gehen, da kann man jetzt nicht die günstigste Verbindung nehmen und so. Also solche Sachen, und da summieren sich einfach die Kosten. Und wenn man dann halt ja für einen 250er-Sieg, weiß ich nicht, 7.000 Euro oder 8.000 bekommt, das kennt man sonst nur von einem großen Challenger-Event. Und das ist natürlich dann für Spieler, die 250er gewinnen, und da sprechen wir ganz schnell mal von Top-20-Spielern, ja, ist das schon, merken die ja schon, denke ich. Also, und klar kann man sagen, die verdienen jetzt dann halt übers Jahr gesehen, wenn sie bei den Grand Slams weit spielen und so, und natürlich auch andere Sponsorendeals haben, kompensieren die das. Aber klar, jetzt auch so ein Spieler wie Dominik, der hat natürlich auch letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt, aber wenn die zu 250er-Events fahren, merken die natürlich, wenn es da halt so deutlich mehr, deutlich weniger Preisgeld gibt als die Jahre davor. Und ja, der Bonus der Top-12-Spieler, also gut, da scheiden sich jetzt eh die Geister, inwiefern das ja gerechtfertigt, sinnvoll, wie auch immer ist. Ich glaube, das ist ein Pot von 30 Millionen nochmal, der pro Jahr ausgeschüttet wurde. Also bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, ist natürlich nett, dass sie davon was abgeben, um so vielen Spielern dann auf Tour-Level zu helfen. Aber ja, das war, also mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also.
Ich höre raus, dass du das eher so als Tropfen auf dem heißen Stein bewertest.
Ja, ich müsste mich ehrlich gesagt mit der Thematik nochmal ein bisschen mehr beschäftigen, mit dem ja, Bonus für die Top-12-Spieler, weil jetzt so pauschal das irgendwie zu bewerten, würde ich ungern machen, aber es hört sich jetzt halt erstmal an, okay, ja, warum kriegen die ersten 12, die alle Masters spielen, also dafür, dass sie die Masters spielen müssen, in Anführungsstrichen, also die haben ja so ein Commitment, dass sie die Turniere nicht einfach so ohne Grund rausziehen dürfen, die größten Turniere der Welt, die jeder spielen möchte, dass sie da antreten, kriegen die am Ende nochmal so eine Summe ausgezahlt, ja, die viele in den ersten 100, sage ich jetzt mal, wo sie viele, viele Jahre für spielen müssen, ja, und wenn man erste 12 steht, dann hat man meistens auch ja, mit das meiste Preisgeld eh schon das Jahr über gemacht, und das Preisgeld in den Regionen, ja, da kann man halt schon mal eine sechsstellige Summe hinten rüber fallen lassen, sage ich jetzt mal. Also die kann dann schon mal irgendwie nicht so auffallen. Ja, also das ist schon wirklich sehr, sehr viel, meiner Meinung nach. Und ja, Das ist dann einfach nochmal ein Riesenbonus, der, ja, wie man merkt, wenn man da halt einfach sogar nur einen Teil von nimmt und auf mehrere Spieler, die weiter hinten gerankt sind, aufteilt oder für Turniere oder wie auch immer nutzt, dass das dann einen Impact hat. Ja.
Ja, definitiv. Dann bewerten wir doch lieber Sachen, wo du konkreter antworten kannst. Du hast den ATP-Call angesprochen. Dominik hat die ATP ja durchaus schon kritisiert, dass zu wenig Kommunikation stattfindet, dass zu wenig mit den Spielern gesprochen wird, dass wenn Calls stattfinden, dass dann keine Fragen gestellt werden und dass er und ich glaube du auch und viele andere Spieler zu viele Infos zu oft über Twitter etc. rausfinden und nicht durch die direkten Kommunikationskanäle. Jetzt hast du ja selbst so einen Call angesprochen. Wie empfindest du das denn momentan, gerade in dieser Situation, auch im Zusammenhang mit diesem Paket?
Ja, also Kommunikation war auf jeden Fall der größte Kritikpunkt zu Beginn der Corona-Zeit, als mitgeteilt wurde, dass die Tour ausgesetzt wird für mehrere Wochen, dann für mehrere Monate. Und ja, dann gab es nach 3 Monaten oder so den ersten ATP-Call damals und dann war es halt ein Zoom-Call und da waren dann halt auch wirklich sehr, sehr viele Top-50-Spieler mit drin und zum Schluss wurden halt Fragen gestellt zu den US Open. Damals ging es um die US Open, die dann ja letztendlich vor leeren Rängen stattgefunden haben, aber ja, dann haben halt so Leute wie Marin Cilic haben halt Fragen gestellt, wo ich gemerkt habe, ey, der weiß wirklich keinen Deut mehr als ich gerade. Da dachte ich mir, es gibt's ja nicht. Ich hätte gedacht, okay, die Leute, die da vorne stehen, Grand Slams gewonnen haben, die haben eh einen direkten Draht zu den Leuten von der ATP. Aber die haben halt sich halt auch aufgeregt, dass sie halt monatelang gar keine Info bekommen haben. Ich dachte halt, okay, mit Nummer 250 der Welt bist du irgendwo im Telefonbuch weit hinten und kriegst die Infos dann, ja, wenn es denen halt mal so passt und wenn sie alles mit den, sage ich mal, mit ihrem Kreis der Spieler ausgemacht haben. Und ja, hat mich einfach extrem gewundert, dass wirklich die Top-Spieler da einfach so lange im Unklaren gelassen wurden. Und das haben sie natürlich jetzt verbessert, haben halt öfters E-Mails rausgeschickt, wie auch immer, aber ja, aktuell habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu kritisieren. Natürlich gibt es jetzt diese Ranking-Sache, aber es sind jetzt Einzelpunkte. Ich kann jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, okay, die ATP hat jetzt die letzten Monate das und das schlecht gemacht. Fand ich eigentlich nicht. Ja, vielleicht ist meine Erwartungshaltung, das kann auch sein, einfach ein bisschen zu niedrig, weil ich jetzt einfach die letzten Jahre da noch nie die Erfahrung gemacht habe, dass ich da irgendwie einen unglaublichen Service seitens der ATP ja, bekommen habe. Das kann auch sein. Aber aktuell ist es eigentlich in Ordnung, würde ich sagen. Das haben sie schon versucht zu verbessern.
Okay, verstehe. Novak Djokovic und Alexander Zverev haben bei den Australian Open gesagt, dass die Reisesituation momentan nicht zuzumuten ist und sie wollten eine NBA-Bubble-ähnliche Blase erstellen, so wie man das aus Orlando kannte letztes Jahr, wo die NBA-Playoffs an einem Ort monatelang stattgefunden haben, sprich mehrere Tennisturniere an einem Ort. Jetzt ist es ja so, dass du ein Challenger gespielt hast, das mehrere Male stattfindet, dann immer mit einer neuen Nummer hinten dran und das vielen Spielern auf deinem Niveau etwas erleichtert. Davor war ja auch schon ein Turnier in Frankreich zweimal hintereinander. Ich sehe den Vorschlag insofern kritisch, das auf ATP-Niveau umzusetzen, das habe ich auch Dominik schon gesagt, dass die Turnierveranstalter einfach zu viel Macht haben und auch da zu viel Geld verlieren würden, wenn man jetzt zum Beispiel an der Sandplatzsaison sagt, keine Ahnung, Monte Carlo, Rom und Madrid finden an einem der drei Plätze statt. Wie siehst du diese Thematik? Ich meine, du erlebst es jetzt, was das für Vorteile hat. Wie kannst du es zum einen mal aus deiner Situation sagen, wie es sich für dich anfühlt und wie du, ob du glaubst, dass das ein realistisches Szenario sein kann für auch größere Turniere?
Ja, also ich habe als Europäer hier gerade das Glück, halt nach Italien und jetzt dann anschließend in 3-4 Wochen auch nach Kroatien mit dem Auto fahren zu können, also vor allen Dingen halt Flugreisen umgehen zu können, was schon mal hilft, weil du einfach an den Grenzen, unabhängig davon, dass ich eh immer alle Dokumente, Tests und so von der ATP habe, aber an den Grenzen wirst du halt eigentlich nicht kontrolliert. Das ist halt eigentlich auch schon der Wahnsinn, dass wenn ich jetzt nach Frankreich fliege, ja, dass ich da halt immer beim Boarding jedes Mal den negativen PCR-Test zeigen muss. Auch beim Umstieg zeige ich den 6-mal vor auf einem Trip und mit dem Auto könnte ich halt einfach durchfahren. Klar müsste ich mich dann immer beim Gesundheitsamt melden in Deutschland. Aha. Und das bleibt natürlich immer gleich. Aber ja, als Europäer, als in meiner Lage, ist es halt angenehm, die Turniere mit dem Auto anfahren zu können, weil man halt diesen Stress mit dem Fliegen ein bisschen umgeht und einfach sehr, sehr flexibel ist. Und auch wenn jetzt die Situation nicht so ist, dass man die Befürchtung haben muss, dass jetzt von heute auf morgen die Grenzen wieder dicht gemacht werden, wie es im letzten Jahr zu Beginn der Pandemie halt ab und zu der Fall war. Ist halt, ja, derzeit ist jetzt die Gefahr, dass das passiert, nicht so groß, aber trotzdem ist es angenehmer, wenn man halt zurzeit mit dem Auto fahren kann. Ich habe aber auch in dem Call von Spielern aus Amerika gehört, hey, es sind gerade die Turniere fast nur in Europa. Wir müssen teilweise 2-3 Monate ja, nach Europa reisen, kommen dann zurück, haben 1-2 Wochen, um uns irgendwie wieder zu sammeln, kurz ein bisschen zu trainieren und dann geht's wieder für so lange weg, weil man halt eben nicht mal eben hin und her fliegen kann und vor allen Dingen gerade gar keine Turniere in den Staaten hat beispielsweise. Und man ja halt höchstens nach Südamerika gehen könnte und auf Asche spielen kann. Und da sind jetzt die Amis, ja, sehe ich jetzt nicht so viele, die da immer gerne direkt mit den Hufen scharren und auf Clay gehen wollen. Dementsprechend ist es gerade angenehm für uns Europäer oder jetzt auch für mich, aber es ist halt eigentlich auch nur Glück. Und ja, ich halte es jetzt auch nicht für realistisch, dass die Turniere, vor allen Dingen die Masters, an einem Ort stattfinden. Du sagst es, die Turnierveranstalter haben einfach ja, sehr, sehr viel zu sagen. Da ist ja auch immer die Diskussion zwischen Spielern und ATP, wie stark die Position der ATP halt tatsächlich ist, ja, um die Spieler ja, und deren Interessen zu repräsentieren. Und das ist halt, die Position ist halt vielen Spielern einfach zu schwach. Und ja, wie gesagt, du hast es angesprochen, Turniere werden das jetzt nicht ohne weiteres so hinnehmen oder das befürworten. Deswegen halte ich das für unrealistisch, unabhängig davon, dass das vielleicht sinnvoll wäre vom Reisen her, weil es halt ein Unterschied, ob ein Daniel Masur mit dem Auto halt von Italien nach Deutschland fährt oder in Djokovic mit seinem ganzen Team von Europa nach Australien, zurück nach Europa, dann halt Indian Wells, Miami irgendwann spielt. Also es ist halt einfach natürlich ein viel, viel höherer Aufwand, das Ganze zu bewerkstelligen. Und ja, deswegen ist es in meiner Situation aktuell in Ordnung. Man muss ein bisschen mehr, muss noch genauer planen, die Turniere, weil man halt nicht mal eben sagen kann, ja, ich fliege jetzt schnell nochmal dahin, weil die Bestimmungen dann für das Land immer so und so sind. Man braucht immer einen Test, der halt nicht so und so alt ist. Also man kann halt nicht ad hoc mal eben schnell wohin, sondern man muss sich halt Gedanken machen, wie komme ich dahin, wann komme ich wieder zurück, wann mache ich meinen nächsten Test, wann bin ich wieder bereit für die nächste Reise, von den Unterlagen her. So, und das ist halt die Situation der Zeit. Und es ist handelbar, aber klar, ich bin in einer anderen Position als die Topspieler, die da halt einfach andere Strecken mit einer anderen Personenanzahl auch zurücklegen müssen.
Daniel, lass uns abschließend mal Mathe-Grundkurs 12. Klasse bestreiten. Folgendes, wir haben ja schon öfter mal auch darüber geschrieben oder in Hintergrundsprechen geredet, was du jetzt eigentlich mehr gewinnen müsstest, um genauso normal nach oben zu steigen, wie wenn das normale System der Weltrangliste implementiert wäre. Kannst du mal unseren Hörern und Hörer vielleicht ein Rechenbeispiel geben, wie viele Challenger-Top-Resultate du jetzt bräuchtest, um so aufzusteigen, wie du dir das vorstellst?
Ja, also die Grenze, die ich jetzt halt öfters gehört habe, war halt so, dass es für den Sprung in die Top 100 man ungefähr 500 Punkte braucht. Und für einen Challenger-Sieg gibt es halt 80 Punkte und derzeit braucht man für den Sprung in die Top 100 800 Punkte, da sind wir inzwischen schon. Und bei 80 Punkten macht das halt direkt mal ungefähr vier Challenger-Siege aus, die man da nochmal on top braucht. Und insgesamt wären das dann 10 Challenger, ja, die man gewinnen müsste. Wenn man jetzt von kleinen Challengern ausgeht, die 80 Punkte bringen und man sagt, man braucht 800 Punkte, dann könnte man mal locker eine Serie starten jetzt und 10 in Folge gewinnen. Und ich glaube, selbst dann würde man es wahrscheinlich noch nicht schaffen, weil es wahrscheinlich dann 870 Punkte sind. Genau, ich habe es halt nur so mal mitbekommen, dass von 500 auf 800 Punkte mal der Cut zu den ersten 100 hochgegangen ist. Und deswegen, ja, ist natürlich der Unmut bei vielen Spielern, die jetzt auch vor allen Dingen nach dem Restart gut gespielt haben, enorm, enorm hoch, weil ja viele Spieler halt, die nicht so gut performen in den ersten 100, da einfach nicht rauszukriegen sind. Und dass sich jetzt in den nächsten 6 Monaten auch nur zum Teil halt ändern wird.
Haben diese Spieler irgendwie aufbegehrt in den ATP-Calls oder andere Optionen gewählt, wie sie ihre Stimme Ausdruck verleihen können?
Nee, das war eigentlich nur so in Spieler-zu-Spieler-Gesprächen. Okay. Und klar, wenn werden die ATP-Tour-Manager, die dafür da sind, halt die Player-Relations ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort, aber zu managen halt, die werden das, glaube ich, schon mitbekommen und genug Nachrichten bekommen von den Jungs, die halt nicht zufrieden sind oder einfach auch aufgrund der Anzahl an Rückfragen oder ja Fragen, warum und wieso das jetzt so gemacht wurde, werden die, glaube ich, schon merken, dass es da viele Spieler gibt, die damit nicht unzufrieden sind. Ja, zudem werden die es auch selber wissen, dass das eine gute Regel ist für alle, die oben stehen. Klar, und genauso ist es für mich eine gute Regel im Vergleich zu Leuten, die 50 oder 100 Plätze hinter mir stehen. Natürlich kann man das bis nach ganz unten durchrechnen, aber ja, vor allen Dingen, ja, sieht man ja auch, wenn Roger 13 Monate nicht spielt, dann steht immer noch ohne Protected Ranking 6. Ja, also.
Ja, definitiv. Danke nochmal. alles gut. Danke nochmal für die Zusammenfassung an dieser Stelle. Daniel, wir beenden diesen Podcast noch mit einer persönlichen Note. Was sind denn deine Ziele, angepasst an die Situation jetzt vielleicht, an dein persönliches Gefühl? Du hast ja gesagt, sportlich fühlst du dich eigentlich gut. Wie geht es die nächsten Wochen weiter? Nimm uns doch noch mal ein bisschen konkret mit für alle, die deine Karriere folgen.
Ja, also vor dem Hintergrund, dass ich mich sehr gut fühle, seit Wochen eigentlich durchweg gute Matches spiele, und eigentlich einen guten Schwung gerade habe, nehme ich mir eigentlich auf jeden Fall vor, dass ich jetzt von 245, 250, das pendelt halt wochenweise so ein bisschen, einfach mal einen guten Schritt nach vorne mache und mich Richtung 220 spiele. Das wird wahrscheinlich durch ein, zwei Viertelfinals oder zwei Halbfinals auf Challenger-Niveau müsste es ungefähr sein. Also ich muss schon sehr gut spielen dafür, weil es halt einfach ja nicht so viele Turniere gibt. Und ich dadurch, dass halt auch die Draws von der Anzahl her, also von Teilnehmern von 48 auf 32 gekürzt wurden bei den Challengern, muss ich halt jetzt oft auch durch die Quali. Das heißt, ich habe schon mal zwei Matches gegen Leute in meinem Ranking-Bereich für 2 oder 4 Punkte, die eigentlich gar nichts bringen. Und vor dem Hintergrund, dass die Turniere einfach sehr, sehr stark besetzt sind, weil es nicht so viele gibt, ich öfters durch die Quali muss, aber gut drauf bin und es halt nicht so leicht ist, sich nach vorne zu spielen mit einem ordentlichen Turnier. Es ist für mich wichtig, jetzt dann mal einen Schritt Richtung 220 vielleicht zu machen, dass ich halt für dieses Jahr safe in den Grand Slam Qualis bin, was natürlich auch finanziell eine gute Basis darlegt und natürlich auch einfach gute Turniere sind, um da mitzuspielen. Ja, natürlich braucht man keinem Tennisfan erklären, warum das so ist. Das ist einfach, ja, die Jugendträume sage ich jetzt mal. Und das ist für mich ein absolut realistischer Schritt. Und genau, also das ist jetzt so mein Ziel für die nächsten Monate und natürlich hoffen, dass es ja nicht nur auf der Tennistour, sondern ja weltweit einfach immer weiter Richtung Normalität geht und sich alles ein bisschen mehr entspannt und besser wird in vielen Angelegenheiten. Und genau, dann wird es auch auf der Tennistour sich auswirken.
Kann ich mich nur anschließen. Für deine sportlichen Ziele viel Erfolg, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und nochmal vielen Dank, dass du dir jetzt 40 Minuten Zeit genommen hast, plus Vorgespräch beim Turnier vor Ort. Das hilft mir natürlich auch sehr. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Interview. Danke, Daniel.